verändert. Seine Ex-Frau Nicole Brown Simpson und ihr Freund Ronald Goldman wurden ermordet aufgefunden. Und Simpson war der Hauptverdächtige und wurde wegen Mord angeklagt. Der Prozess war in den Medien sehr präsent. Er hat Wellen geschlagen in den Medien. Man konnte sogar im Fernsehen diesen Prozess, diesen Mordprozess zuschauen. Und gegen alle Erwartungen wurde O.J. Simpson für unschuldig erklärt und freigesprochen. Viele Amerikaner denken bis heute, dass er tatsächlich diese Morde eigentlich begangen hat. 14 Jahre später hat er dann einen bewaffneten Raubüberfall gemacht und wurde dafür auch dann erwischt. Spätestens dann war klar, er ist schuldig. O.J. Simpson wurde freigesprochen, aber das hat sein Leben überhaupt nicht verändert. Er war davor derselbe wie danach und deswegen ist er später dann doch auch hinter Gittern gelandet. In der Predigt, die ich uns heute halten darf, geht es auch um einen Freispruch, den wir bekommen haben. Ein Freispruch, der noch viel wichtiger ist und ein Freispruch, der unser Leben wirklich verändert. Wir hören heute auf die Worte aus Römer 8, die Verse 1 bis 4. Wir starten damit das Kapitel 8, was für viele Christen wirklich sehr wertvoll ist. John Piper nennt es das großartigste Kapitel in der Bibel, also hohe Worte. Viele Christen schätzen das sehr wert. Es geht in Römer Kapitel 8 um das neue Leben, das wir als Kinder Gottes geschenkt bekommen haben. Es geht um die Herrlichkeit, die auf uns wartet, die auf die ganze Schöpfung wartet. Und es geht um die Zuversicht, die wir als Kinder Gottes haben dürfen, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Also ich denke, wir dürfen uns wirklich freuen auf Römer Kapitel 8. Und heute starten wir damit. Nach den Sommerferien geht es dann weiter, haben wir schon gehört. Und wir starten mit den ersten vier Versen, die wirklich die Grundlage für das bilden, was Paulus dann in dem ganzen Kapitel sagt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr eure Bibeln mit aufschlagt oder an der Folie mit mir Gottes heiliges Wort lest. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Dieser Text zeigt uns, wir sind freigesprochen zu neuem Leben. So habe ich auch diese Verse überschrieben. Das ist das Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Der Text sagt, wer in Christus Jesus ist, der ist freigesprochen vom Urteil der Verdammnis. Dieser Freispruch, den bewirkt Gott durch seinen Geist und durch Jesus Christus. Und genau deswegen sollen wir durch den Geist auch in einem neuen Leben wandeln. Genau das ist auch die Art und Weise, wie ich diesen Text gegliedert habe. Ihr seht es auf der Folie, drei Punkte. Weil Gott uns freigesprochen hat, Vers 1, durch seinen Geist und durch Jesus Christus, Verse 2 bis 4 Anfang, sollen wir in einem neuen Leben wandeln, Vers 4b. Und liebe Gemeinde, meine Hoffnung ist, dass wir durch diesen Text neu erkennen, was uns alles in Jesus Christus geschenkt ist. Ich hoffe, dass wir darüber staunen, dass er uns freigesprochen hat durch seine Tat, von der Verurteilung, die uns sonst eigentlich treffen müsste. Ich hoffe, wir erkennen auch, wie Gott uns freigesprochen hat, was der Geist gemacht hat und wie alles durch Jesus Christus geschieht. Und meine Hoffnung und mein Gebet ist, dass dieser Freispruch, den wir als Christen erlebt haben, dass der auch wirklich eine Veränderung in unserem Leben bewirkt. Und dafür würde ich gerne am Anfang noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du ein redender Gott bist und dass wir als deine Gemeinde jetzt auf dich hören dürfen. Du bist der gute Hirte, wir sind deine Herde, wir sind deine Schafe und wir brauchen dringender als alles andere, dass du uns jetzt auf deine grünen Auen führst, dass du uns frisches Wasser zum Trinken schenkst. So bitten wir dich, rede durch dein Wort in unser Herz, zeig uns deine Herrlichkeit, lass das Wort in unserem Herzen auf einen guten und einen fruchtbaren Boden fallen und bitte verändere unser Leben, wenn du jetzt sprichst. In Jesu Namen. Amen. Das bringt uns direkt zum ersten Punkt, weil Gott uns freigesprochen hat. Und ich will Vers 1 nochmal lesen. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Dieser Vers ist wie die Überschrift über unseren Text, die Überschrift über das ganze Kapitel 8, die Überschrift auch über unser Leben. Es gibt keine Verdammnis mehr. Und ich denke, wenn wir diese Aussage begreifen, dann ist sie für uns wie Balsam für unsere Seele, gerade wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, was wir letzte Woche gehört haben. Römer 7, ab Vers 14, ein herausfordernder Text, ein wertvoller Text. Letzte Woche ging es um den bitteren Kampf, den wir als Christen mit der Sünde immer noch haben. Daniel hat gesagt, wir haben einen lästigen Mitbewohner in uns, der uns das Leben schwer macht, nämlich die Sünde. Und deswegen leben wir als Christen in diesem inneren Zwiespalt. Wir wollen das Gute, aber wir tun immer so oft das Böse. Und dieser Kampf ist so dramatisch, dass Paulus dann ausgerufen hat in Vers 24, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und wir hatten dann letzte Woche schon die wunderbare Antwort gehört am Ende von Kapitel 7, wo Paulus sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus ist der Befreier, er hat den Kampf mit der Sünde gewonnen und er schenkt uns seinen Sieg. Und genau deswegen fängt unser Text so an, wie er das tut. Römer 8, Vers 1 folgert daraus, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für uns. Paulus sagt, das ist jetzt schon so. Das ist eine gegenwärtige Realität. Es ist nicht erst in der Zukunft so, dass es irgendwann keine Verdammnis mehr gibt, sondern jetzt schon. Das bedeutet für uns, der Heilige und der gerechte Gott, er verurteilt uns nicht mehr. Er bestraft uns nicht. Er schickt uns nicht in die Hölle. Wir sind freigesprochen von der Verurteilung des gerechten Richters. Und der Text verrät uns auch, für wen das gilt. Vers 1 sagt, für die, welche in Christus Jesus sind. Die Bibel zeigt uns, dass wir, wenn wir auf Jesus vertrauen, dass wir durch diesen Glauben mit ihm verbunden werden. Wir sind dann in ihm. Wir sind aufs Engste mit ihm verbunden. Wir sind in Christus, wir sind eins mit ihm. Das heißt, wenn Gott dich ansieht, der du Christ bist, dann sieht er nicht mehr dich, sondern er sieht Jesus. Und diese Wahrheit ist unglaublich kostbar für uns. Wir können uns das so vorstellen, dass Gott eine Schatzkammer oder viele Schatzkammern im Himmel hat. Da ist alles drin, was gut ist, was begehrenswert ist, alles, was Gott seinen Kindern schenken will. Und Jesus ist der Schlüssel für diese Schatzkammern. Er öffnet sie, damit wir das alles geschenkt bekommen können. Wir sehen das zum Beispiel im Neuen Testament in Epheser Kapitel 1. Dort heißt es, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. In ihm sind wir auserwählt. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. In ihm haben wir ein Erbteil. In ihm sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Also lieber Christ, alles, was du von Gott geschenkt bekommen hast, das hast du wegen deiner Verbindung zu Jesus geschenkt bekommen. Diese Wahrheit ist kostbar und sie ist wunderschön und ich hoffe, dass wir sie aus diesem Text mitnehmen, auch in die kommende Woche. Dass wir freigesprochen sind von diesem Urteil der Verdammnis, ist eine der wichtigsten und kostbarsten Wahrheiten für unser Leben als Christen, die wir auf Christus vertrauen. Wenn wir nämlich an unser eigenes Leben denken, dann ist ja die Lebensrealität ganz oft so, dass wir uns eigentlich selber verurteilen. Wir sehen unser Leben und wir geraten ins Zweifeln über uns selbst. Wir haben ein schlechtes Gewissen, wir machen uns selbst zu unseren Richtern, die uns verurteilen. Wir haben ja erst letzte Woche über diesen Kampf mit der Sünde nachgedacht und haben da auch gemerkt, dieser Kampf ist oft bitter und frustrierend, weil wir so oft verlieren. Wir verlieren gegen unsere Ungeduld, ständig gibt es Stolz in unserem Herzen, dass wir uns über andere erhöhen. Diejenigen, die von euch Eltern sind, die versagen in ihrer Kindererziehung. Wir lästern über andere Menschen, obwohl wir sie lieben sollten. So oft behalten wir die frohe Botschaft für uns, wie Egoisten, statt sie zu teilen. Wir fallen in sexuelle Sünde und so weiter und so fort. Und deshalb kann es passieren, dass wir als Christen ins Zweifeln geraten. Oder es geschehen Dinge in unserem Leben, die uns zweifeln lassen, ob Gott uns wirklich liebt. Vielleicht ist es die Krankheit, unter der wir leiden, die Gott einfach nicht wegnimmt. Oder der Tod einer geliebten Person. Und so haben wir das Gefühl, dass Gott uns bestraft. Und es ist auch kein Geheimnis, dass dieser Zweifel so weit führen kann, dass wir sogar an unserer Rettung zweifeln. Bin ich wirklich gerettet? Bin ich wirklich Christ, wenn ich doch so oft versage? Kennst du diese Zweifel? Kennst du diese Angst? Dann will ich dich daran erinnern, dass Gottes Urteil über dein Leben das ist, was der Text uns sagt. Keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Weißt du, der Richter, der hat sein Urteil schon gesprochen. Keine Verdammnis. Und es ist kein menschlicher Richter, der mal einen Fehler macht, der irgendwann seine Entscheidung wechseln muss, sondern sein Urteil steht fest. Das bedeutet für uns, Jesus ist der Ort unserer Sicherheit, wenn wir in ihm sind. Gott bestraft seine Kinder nicht, er hat doch Jesus bestraft. Unsere Verdammnis, die wir eigentlich verdient hätten, die hat Jesus auf sich genommen. Verdammnis ist gar nicht mehr übrig für uns. So sicher, wie Gott Jesus niemals wieder aus dem Himmel hinausschicken wird, wie Gott niemals seinen Sohn bestrafen wird, so sicher dürfen wir wissen, dass Gott uns niemals in die Hölle schickt und dass er uns niemals bestraft. Also das bedeutet für dich, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du allen Grund dazu, sicher zu sein, dass deine Rettung feststeht. Du bist in Jesus, du bleibst in Jesus. Jesus ist sicherer als der beste Atombunker dieser Welt. Das heißt, was wir brauchen als Christen, ist eine Blickveränderung. Ich glaube, wir kennen es alle, dass wir so viel auf uns selber schauen. Wir schauen auf unser Versagen, wir schauen auf unsere Umstände. Aber weißt du, wer du wirklich bist, findest du nicht heraus, wenn du auf dich schaust, sondern dafür musst du auf Jesus schauen. In Jesus bist du freigesprochen von der Verdammnis. Gott weiß, wer du wirklich bist, nicht du selbst. Und wegen Jesus sagt Gott zu dir, wenn du Christ bist, du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Das ist die Blickveränderung, die wir als Christen brauchen. Lasst uns wegschauen von uns selbst und lasst uns fokussieren auf Jesus und das, was er für uns vollbracht hat, was für uns gilt, wenn wir gläubig sind. Jesus ist der Ort unserer Sicherheit und wegen ihm gibt es keine Verdammnis mehr. Also ich denke, wir verurteilen uns oft selber, darüber haben wir jetzt nachgedacht, aber es kann ja auch sein, dass wir als Christen erleben, dass es andere Menschen gibt, die uns verurteilen. Vielleicht sind es Mitschüler oder Arbeitskollegen, die dich mobben. Oder es gibt andere, die über dich lästern, vielleicht gerade deswegen, weil du Christ bist. Oder du wohnst mit einer Person, die dich eigentlich nicht wirklich mag und das macht dir das Leben schwer. Auch wenn andere Menschen uns verurteilen, gilt hier wieder dieselbe Wahrheit. Gott verurteilt uns nicht. Er hat uns freigesprochen. Und das bedeutet, dass wir das Urteil anderer Menschen, dass das uns nicht bestimmen muss. Ich weiß, das ist ein schwerer Weg, aber ich hoffe, dass du das mitnehmen kannst, dass du dich auf diese Wahrheit besinnst. Du bist freigesprochen durch Gott. Du musst dich von niemandem und von nichts verurteilen lassen. Es ist wie Vers 1 sagt, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Aber jetzt müssen wir uns fragen, wie ist das denn eigentlich passiert? Wie kann es sein, dass Gott so einen Freispruch ausspricht? Und die Antwort darauf finden wir in den weiteren Versen. Und das führt uns zum zweiten Punkt meiner Predigt, freigesprochen durch Gottes Geist und durch Jesus Christus. Und wir sehen zuerst, was der Geist getan hat, wenn wir nochmal Vers 2 lesen. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Paulus spricht hier vom Gesetz. Und es ist jetzt nicht wie sonst häufig, dass er hier die Gebote aus der Bibel meint, sondern es ist so, wie wir schon letzte Woche mal gesehen haben, Gesetz hat hier eine übertragene Bedeutung. Das bedeutet sowas wie Kraft oder Prinzip. Das bedeutet, hier werden in Vers 2 zwei Prinzipien gegenübergestellt. Auf der einen Seite den Geist und auf der anderen Seite Sünde und Tod. Mit dem Prinzip Sünde und Tod meint Paulus diese bindende Kraft der Sünde, der sich kein Mensch entziehen kann. Ja, es ist so, wenn wir Menschen auf die Welt kommen, dann sind wir von Natur aus eigentlich in einem Gefängnis drinnen, nämlich das Gefängnis unserer Sünde, aus dem wir nicht einfach so herauskommen. Und dieser Gefängnisspruch, der gilt für unser ganzes Leben lang. Aus eigener Kraft kommen wir da niemals raus. Und am Ende unseres Gefängnisaufenthaltes steht der Tod. Das bedeutet, die Sünde und der Tod ist diese Kraft, ist dieses Prinzip, was unser Leben bestimmt, wenn wir noch keine Christen sind. Aber Paulus sagt, wer in Christus ist, der ist frei von Sünde und Tod. Paulus spricht wieder von unserer Verbindung mit Jesus, die uns alles schenkt. Und er macht deutlich, wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann gibt es eine andere Kraft, ein anderes Prinzip, was unser Leben bestimmt, nämlich das des Geistes, der das Leben schenkt. Der Geist Gottes handelt, das sehen wir in diesem Vers, er befreit uns. Der Geist sorgt dafür, dass wir nicht mehr im Gefängnis dieser Sünde stecken, sondern dass wir da herauskommen. Der Geist sorgt dafür, dass nicht der Tod auf uns wartet, sondern das Leben. Er ist der, der uns das Leben schenken kann. Der Geist bewirkt diesen Freispruch, über den wir aus Vers 1 nachgedacht haben. Der Geist schenkt uns den Glauben, der uns mit Jesus verbindet, sodass wir wirklich frei sind. Für diejenigen von euch, die es theologisch haben wollen, der Geist wendet das auf die Gläubigen an, was Christus für uns errungen hat. Ich gebe uns mal ein Bild, dass wir das vielleicht ein bisschen besser verstehen. Stell dir mal vor, ein Papa verspricht seinem 14-jährigen Sohn: Mein Sohn, wenn du 18 bist, da kriegst du 5.000 Euro. Der Papa meint es total gut, der will nur das Beste für seinen Sohn. Aber der Sohn denkt sich jetzt, oh Mann, noch 4 lange Jahre, bis ich 18 bin, bis ich dann endlich mein Geld haben kann. So wäre das für uns als Christen ohne den Geist Gottes. Ohne den Geist Gottes hätten wir das noch nicht bekommen, was Jesus für uns vollbracht hat. Der Geist bringt es uns. Er wendet es auf unser Leben an. Wir sind freigesprochen durch den Geist. Und der Geist, der uns freigesprochen hat, der schenkt uns auch ein erneuertes Leben. Auch das gehört dazu. Das haben wir zum Beispiel schon in Römer 6 gesehen. Weil Jesus von den Toten auferstanden ist und wir mit ihm verbunden sind, so sind auch wir als Christen von den Toten auferstanden. Das heißt, der Geist verändert uns. Er verändert unser Denken, er verändert unser Wollen, sodass das, wofür unser Herz schlägt, mehr das ist, was Gott will. Der Geist verändert unser Handeln und so ist der Geist das Prinzip, die Kraft, die jetzt über unser Leben herrscht, an der wir uns als Christen orientieren sollen. Über diese wichtige Wahrheit werden wir am Ende dieses Textes noch mal tiefer drüber nachdenken. Aber wir haben gesehen, der Geist, der bewirkt diesen Freispruch in unserem Leben. Und Vers 3 zeigt uns, auf welcher Grundlage der Geist Gottes das bewirken konnte. Warum ist das möglich? Lesen wir noch mal Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Über diese Wahrheit haben wir schon nachgedacht in den letzten Wochen und wahrscheinlich Monaten. Das Gesetz mit seinen Spielregeln kann uns nicht frei machen. Es kann uns nicht retten. Und das liegt nicht daran, dass das Gesetz irgendwie schlecht wäre, sondern das liegt an uns. Das Gesetz ist gut, wir sind das Problem. Das Gesetz hat nicht die Kraft, diese Kraft der Sünde in unserem Leben zu brechen. Und deshalb war das Gesetz und ist das Gesetz auch nie der Weg gewesen, wie Gott Menschen retten will. Das ist im Neuen Testament nicht anders wie im Alten Testament. Da sehen wir zum Beispiel, dass Gott sein Volk Israel aus Ägypten rettet, Schritt Nummer 1 und danach kommt Schritt Nummer 2, er gibt ihnen das Gesetz. Daran erkennen wir, das Gesetz ist nicht dafür da, dass Gott uns rettet, dass er uns freispricht. Und ich finde es so befreiend, wie dieser Vers weitergeht. Wie schön ist es, dass es einen gibt, der genau das tun kann, was das Gesetz nicht tun kann. Paulus sagt, was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott. Gott greift ein, Gott handelt. Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, Rettung ist Chefsache. Das ist seine Aufgabe, seine Verantwortung. Das ist so eine befreiende Wahrheit für uns, gerade dann, wenn wir an unserer Sünde scheitern. Und wie hat Gott uns gerettet? Ja, ich denke, die Antwort, die die Kinder im Kindergottesdienst auch gerne geben, Jesus, die stimmt auch hier. Gott hat Jesus in diese Welt geschickt und so ist die Rettung geschehen. Vers 3 sagt, Gott hat seinen Sohn gesandt. Gott schickt keinen Engel oder sonst irgendjemanden, der das jetzt mal machen soll, sondern Gott kommt selbst in diese Welt für diese Rettungsaktion. Der Text sagt, Gott hat seinen Sohn gesandt in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde. Das ist jetzt vielleicht erstmal eine bisschen komplizierte Formulierung, aber das heißt einfach, Jesus wurde ein wahrer Mensch. Fleisch steht hier für die Menschlichkeit Jesu. Jesus sah nicht nur aus wie ein Mensch, sondern er war wirklich einer. Und Jesus war in der gleichen kaputten, sündigen Welt, in der auch wir leben. Die Sünde war um ihn herum. Die Bibel sagt, Jesus kannte sogar Versuchung. Aber Jesus hat nie gesündigt. Er war absolut gerecht. Er war heilig. Er hat das Gesetz bis ins kleinste Detail erfüllt. Jesus hat gerne Zeit mit Sündern verbracht, weil er sie liebt. Aber es war niemals so, dass die Sünde dieser Menschen jetzt in das Leben von Jesus übergeschwappt wäre, sondern es war genau andersrum. Jesus war so gut und so gnädig und so liebevoll, dass Sünder in seiner Gegenwart wiederhergestellt wurden. Und genau das war die Mission, der Jesus nachgegangen ist, in seinem Leben hier auf der Erde. Wir sehen das wieder in Vers 3, dass der Text sagt, Gott hat Jesus um der Sünde willen gesandt. So wie Jesus schon in Lukas 19, Vers 10 gesagt hat, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und diese Mission, die Jesus hatte, die ist nicht gescheitert, sondern die war erfolgreich. Das zeigt uns das Ende von Vers 3. Gott hat die Sünde im Fleisch verurteilt. Fleisch bezieht sich hier wieder auf Jesus als den wahren Mensch. Das bedeutet, in Jesus hat Gott die Sünde verurteilt. Jesus hat die Strafe bezahlt für die Sünde, die wir eigentlich begangen haben. Er hat die Schuld getilgt. Wegen Jesus erteilt der Richter Gott den Freispruch für alle, die auf ihn vertrauen. Und es ist spannend zu merken, dass Paulus hier in Vers 3 ja das Wort verurteilen benutzt und das ist im Griechischen genau das gleiche wie in Vers 1. Das bedeutet, diese Verdammnis Gottes trifft uns eben deswegen nicht, weil sie Jesus getroffen hat. Jesus wurde verurteilt, damit wir freigesprochen werden dürfen. Seht ihr, wir hätten eigentlich verdient, dort am Kreuz zu hängen, weil wir kaputte und sündige Menschen sind, die so viel falsch machen. Wir hätten eigentlich dort sterben müssen, weil das die gerechte Strafe ist, die Gott für Sünde hat. Aber Jesus hat unseren Platz dort eingenommen. Er hat mit uns getauscht. Er starb stellvertretend für alle, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Er hat die Verdammnis auf sich genommen, damit wir freigesprochen werden dürfen. Und Jesus ist nicht tot geblieben. Das haben wir vorhin schon gemeinsam gesungen. Der Erlöser lebt. Er ist auferstanden von den Toten. Er hat den Tod besiegt. Und genau deswegen ruft er heute auch zu dir, dass du auf ihn vertrauen musst. Es kann gut sein, dass du noch nicht von dir selber sagen kannst, dass du schon Christ bist, dass Jesus dein Herr ist, dass er dein Retter ist. Und dieser Text ruft dich dazu auf, Gott ruft dich dazu auf, dass du dein Vertrauen auf Jesus setzt. Ohne Jesus bist du noch in einem Gefängnis. Ohne Jesus wartet auf dich die Verdammnis Gottes. Ohne Jesus wirst du für alle Ewigkeit von Gott verbannt sein und von Gott getrennt sein. Und das ist unsere Einladung für dich als Gemeinde. Wir sind genau dafür da, dass wir dir den Weg zum Leben zeigen. Jesus ist der, der auch dir Befreiung schenken kann. Deswegen hoffen wir, dass du Jesus annimmst, dass du dein Vertrauen auf ihn setzt. Wenn du dazu noch Fragen hast, wie das geht, dann komm gerne nach dem Gottesdienst auf einen von uns zu oder sprich mit der Person, die dich mitgebracht hat. Durch Jesus ist es möglich, dass wir freigesprochen werden von der Verdammnis. Und das Ganze hat auch ein Ziel und das verrät uns Vers 4. Lasst uns Vers 4 noch einmal lesen. Dort heißt es, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Also das Gesetz Gottes, das fordert Gerechtigkeit von uns, nichts weniger als ein perfektes Leben. Die Gebote, die müssen eingehalten werden. Und tatsächlich ist dieser Vers gar nicht so leicht zu verstehen. Und ich habe in der Predigtvorbereitung tatsächlich damit gerungen, denn die Ausleger sind sich hier nicht einig. Es gibt im Wesentlichen zwei Meinungen und die will ich erklären. Und ich hoffe, dass wir mitkommen, dass wir die Argumente verstehen, denn das ist wichtig. Also die erste Meinung ist, so wie man das vielleicht ganz natürlich liest, dass mit Vers 4, dem ersten Teil, die Rechtfertigung gemeint ist. Also Paulus hat ja gerade in Vers 3 von der Rettung in Jesus gesprochen. Das haben wir gehört, das haben wir verstanden. Und dann kommt jetzt hier die Schlussfolgerung, weil Gott uns gerettet hat, sind wir gerecht vor Gott. Das würde gut zum Römerbrief passen und das würde auch wahr sein. Das ist die erste Möglichkeit, wie man diesen ersten Teil von Vers 4 verstehen kann. Jetzt gibt es aber noch eine andere Möglichkeit und auch dafür gibt es gute Argumente. Die andere Möglichkeit ist, dass mit dieser Gerechtigkeit, die erfüllt wird, tatsächlich eigentlich unser Leben gemeint ist. Also, dass die Gebote so in unserem Leben erfüllt werden, dass wir den Geboten auch Gehorsam schenken. Dafür spricht, dass ja der zweite Teil von Vers 4 genau davon spricht, da geht es um den Wandel im Geist. Überhaupt ist dieses Thema unseres Gehorsams ab jetzt in Kapitel 8 total präsent. Es wird die nächsten Verse eigentlich das Hauptthema sein, worüber Paulus spricht. Außerdem sehen wir in Vers 4, wenn wir die Worte genau anschauen, dass das Gesetz ja erfüllt wird, hier nicht für uns, sondern in uns. Auch das lässt einige Ausleger denken, dass damit also unser praktisches Leben gemeint ist. Und hinzu kommt noch ein letztes Argument, was ich nennen will, aus Römer Kapitel 13, Vers 8. Da sagt Paulus, wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Also genau die gleiche Formulierung wie hier in diesem Vers. Das sind also die Argumente oder einige Argumente zumindest für die eine Seite, dass damit unser praktisches Leben gemeint ist. Aber ich sage euch, mich hat das nicht so ganz überzeugt. Ich denke eher, dass Paulus hier immer noch von der Rechtfertigung spricht. Ich denke, das passt sehr gut zu diesem Text. Vers 3 spricht von der Rettung, die wir geschenkt bekommen haben. Und jetzt in Vers 4 kommt die Schlussfolgerung, wegen Jesus sind wir auf einmal gerecht. Wir sehen dann auch in Vers 4 eine passive Form. Also es sind nicht wir, die jetzt das Gesetz irgendwie erfüllen, sondern die Gerechtigkeit, die wird in uns erfüllt. Eine passive Form. Und noch ein letztes Argument, was uns vielleicht überzeugen kann. Diese Gerechtigkeit, die wir ausleben sollen, die wird ja niemals vollkommen sein. Die wird niemals perfekt sein. Und so würde mich das wundern, wenn Paulus genau hier davon spricht, dass sie erfüllt wird. Das klingt für mich nach Vollständigkeit. Also vielleicht haben wir das verstanden, vielleicht rauchen unsere Köpfe, aber ich verstehe den Text vorsichtig so, dass Paulus davon spricht, dass Jesus das Gesetz erfüllt. Genau darüber haben wir gerade eben schon nachgedacht. Jesus war der perfekte Mensch, er hat nie irgendeine Sünde begangen, er war absolut heilig und gerecht, er hat das Gesetz erfüllt bis ins kleinste Detail. Und was der Text uns jetzt verrät, ist, dass diese Gerechtigkeit von Jesus uns zugesprochen wird. Sie wird uns geschenkt. Wenn wir in Jesus sind, dann dürfen wir bekennen, wir sind gerecht vor Gott. Wir stehen vor Gott so gerecht da, als hätten wir unser ganzes Leben lang uns an die Spielregeln Gottes gehalten. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Dane Ortlund. Der hat das Buch Tiefer geschrieben und er bringt es sehr gut auf den Punkt. Er sagt, Uns wird Christi makellose Lebensbilanz angerechnet und er nimmt unsere mit Sünden belastetes Vorstrafenregister. Okay? Also wir kriegen die perfekte Lebensbilanz von Jesus und er nimmt unser mit Sünden beladenes Vorstrafenregister. Das heißt, Gott rechnet uns so, als hätten wir mit unserem ganzen Leben das Gesetz erfüllt. Das Gesetz sagt, du sollst nicht lügen. Und wir als Christen können sagen, Christus hat nicht gelogen. Das Gesetz sagt, du sollst nicht begehren. Und wir können sagen, Christus hat nicht begehrt. Das Gesetz sagt, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und wir können sagen, Christus hat Gott geliebt mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft. Liebe Gemeinde, Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Preist den Herrn dafür. Jetzt dürfen wir uns aber fragen, dieses Geschenk, was Gott uns in Jesus gibt, was hat denn das jetzt eigentlich für einen Einfluss auf unser Leben? Wir sind freigesprochen, das haben wir jetzt gehört, aber wie verändert das unser praktisches Leben? Und es gibt manche Menschen, die denken, ja, die Christen, wenn die freigesprochen sind, dann können die ja tun und lassen, was sie wollen. Sünde ist erlaubt, mach einfach, was du willst. Jesus hat ja dafür bezahlt. Aber der Text zeigt uns, die ganze Bibel zeigt uns, das ist völlig falsch. Die Gerechtigkeit, die wir in Jesus geschenkt bekommen haben, ist eine Gerechtigkeit, die in unser Leben rutschen soll, damit auch wir immer gerechter leben dürfen. Das, was Gott für uns tut, das ist auch das, was Gott oder hat mit dem zu tun, was Gott in uns tut. Das heißt, bei uns darf das nicht so sein wie bei O.J. Simpson, von dem ich am Anfang erzählt habe, der wurde freigesprochen, aber das hat sein Leben überhaupt nicht verändert. Bei Christen darf das anders sein, bei Christen muss das anders sein. Und das sehen wir im dritten und letzten Punkt meiner Predigt. Und wir sehen das in der zweiten Hälfte von Vers 4, wo Paulus sagt, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Die, die in Jesus sind, die wandeln im Geist. Das bedeutet, dass der Geist unser Leben bestimmt. Können wir uns so vorstellen wie beim Autofahren? Wenn wir Christen wie ein Auto sind, dann ist der Geist der, der auf dem Fahrersitz sitzt und der das Lenkrad lenkt. Der Geist schenkt uns neue Herzen. Der Geist Gottes schenkt uns einen neuen Gehorsam. Er will unser Leben bestimmen. Er verändert unser Denken, er verändert unser Wollen, er verändert unser Handeln. Natürlich nicht perfekt, nicht 100%. Solange wir hier auf der Erde leben, leben wir auch immer noch in Sünde. Daran haben wir letzte Woche erst gedacht. Aber es ist tatsächlich so, wie der Text sagt, der Wandel im Geist ist das Kennzeichen von Christen. Wir sind ja vor kurzem nach Bayreuth gezogen und da wollten wir unser Auto ummelden und wir wollten ein Bayreuther Kennzeichen, damit klar ist, wo wir jetzt dazugehören. Und so kann man sagen, dass wir als Christen auch ein Kennzeichen haben und das ist der Wandel im Geist. Und genau dazu will uns dieser Text auch motivieren und herausfordern, lass dein Leben gekennzeichnet sein vom Geist Gottes. Ist keine Option, sondern eine Pflicht. Ist nicht nur etwas, was wir am Sonntag für ein paar Stunden tun, wenn andere Christen uns sehen, sondern es ist unser Auftrag für unser ganzes Leben. Lieber Christ, lass dich führen von Gottes Geist. Jetzt weiß ich, dass wenn manche Christen das hören, dass sie zusammenzucken und erst mal Angst bekommen, wenn sie sowas hören. Wenn darüber geredet wird, wie wir Christen leben sollen, dann kriegen manche Christen ziemlich schnell ein schlechtes Gewissen. Der Prediger sagt zum Beispiel, lies deine Bibel. Und wir denken dann direkt, oh Mann, ich lese ja viel zu wenig Bibel, ich bin so ein schlechter Christ. Und insgeheim kann es sein, dass wir dann denken, ich muss Gott gehorchen, sonst gefalle ich ihm nicht mehr. Sonst bestraft er mich irgendwann. Vielleicht kennst du diese Angst auch aus deinem Leben. Und ich will dich daran erinnern, die Heiligung, die ist zwar dein Auftrag, aber du musst damit niemals Gott beeindrucken. Du musst Gott nicht gefallen durch dein Leben. Unsere Frage, ob wir Gott gefallen, die wird nämlich beantwortet, indem wir nicht auf unser Leben schauen, sondern auf Jesus und das, was er für uns getan hat. Jesus zählt, seine Gerechtigkeit zählt. In ihm gefallen wir Gott richtig gut, richtig gut. Das heißt, wenn du diese Aufforderung hörst, dass du gehorchen sollst und zusammenzuckst und Angst bekommst, dann will dich Gott davon befreien. Du musst keine Angst haben vom Auftrag Gottes. Du darfst zum Beispiel dich nochmal an die Reihenfolge erinnern, die ich schon ein bisschen angesprochen habe, die wir in diesem Text sehen. Die Reihenfolge ist zuerst Jesus, dann wir. Wir schauen zuerst auf Jesus und das, was er für uns gemacht hat. Und dann als zweites können wir auf uns gucken und ob wir im Geist wandeln. Das heißt, wir müssen nicht aus der Angst heraus leben, wir müssen nicht aus Angst Gott gehorchen, sondern wir dürfen das aus Dankbarkeit tun. Ein Theologe hat mal gesagt, der Motor für unsere Heiligung ist das Evangelium, nicht unsere Heiligung. Ich denke, wir Christen, wir stehen so oft in der Gefahr, dass wir innerlich doch denken, das Evangelium, das ist natürlich eine wichtige Botschaft, aber natürlich erstmal nur für die, die noch keine Christen sind. Oder vielleicht für die, die frisch im Glauben sind. Die sollen das Evangelium hören, die brauchen das. Vielleicht kennst du das aus deinem Herzen. Der Prediger spricht über das Evangelium und innerlich schaltest du ab. Und du denkst, ja genau, das ist jetzt das, was die hören sollten, die noch nicht glauben. Ich habe nochmal ein Zitat mitgebracht von Dane Ortlund, der sagt, das Evangelium ist nicht die Eingangstür in das christliche Leben, sondern der Weg des christlichen Lebens. Das heißt, Veränderung in unserem Leben, wozu dieser Text uns aufruft, Veränderung in unserem Leben als Christen geschieht so, dass wir immer mehr zum Evangelium zurückkehren. Wenn ihr Kinder zu Hause habt, dann habt ihr wahrscheinlich in euren Autos Kindersitze. Darin erkennt man, welche Autos zu Familien gehören. Kinder sind noch klein, sie brauchen einen Sitz, auf dem sie sitzen können. Und natürlich, wenn die Kinder irgendwann groß werden, dann schmeißt man den Kindersitz raus oder verkauft ihn oder verschenkt ihn oder was auch immer. Bei unserem Leben als Christen ist dieses Prinzip ein anderes. Wenn wir das Evangelium mit einem Kindersitz vergleichen, dann werden wir das nicht irgendwann rauswerfen, weil wir es nicht mehr brauchen, sondern wir brauchen das Evangelium jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde unseres Lebens. Das Evangelium ist nicht die Eingangstür in das christliche Leben, sondern der Weg des christlichen Lebens. Und ich denke, wenn wir begreifen, wie schön das Evangelium ist, und wenn wir erkennen, was Gott uns alles in Jesus geschenkt hat, wie können wir dann anders, als im Geist zu wandeln? Wie können wir anders, als Gott groß zu machen mit unserem Leben? Und das ist mein Gebet für uns als Gemeinde, ausgehend von diesem Text, dass wir so ergriffen sind von dem Freispruch, den wir in Jesus haben, durch den Geist und durch Jesus, dass wir immer mehr im Geist wandeln. Amen. Ich will gerne noch mit uns beten. Und lieber Vater, wozu du uns aufrufst, ist nicht unser Werk, sondern es ist dein Werk in uns. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du in uns wirkst. Lieber Vater, wir bitten dich, dass du immer mehr Raum gewinnst in unserem Leben, dass du uns immer mehr veränderst. Wir bitten dich darum, dass dein Evangelium zum Motor unseres Lebens wird, zum Motor unserer Heiligung. Wir wollen dir gefallen, lieber Vater. Wir wollen dir die Ehre geben für alles, was du uns geschenkt hast. Und wir flehen dich darum an, dass du in uns bewirkst, dass genau das auch zur Realität werden darf. In Jesu Namen. Amen.